Bevor es losgeht mit der aktuellen Podcast-Folge, möchte ich euch einmal fragen, wie ihr eigentlich eure Immobilien finanziert. Also wie konkret geht ihr vor, wenn ihr eine Finanzierung euch bei einer Bank sichern wollt? Möglicherweise macht ihr das über einen Finanzierungsvermittler, möglicherweise macht ihr das, indem ihr mit Banken selbst sprecht. Wir selbst haben bei dem Kauf, also Stefan und ich, unserer ersten Immobilie auch einen Finanzierungsvermittler benutzt, weil es einfach praktisch ist. Der Finanzierungsvermittler fragt für einen 200 Banken an, das würde man selbst nie schaffen. Und man hat eben eine zentrale Anlaufstelle und muss nicht direkt mit dem Banker reden, was möglicherweise dem einen oder anderen, gerade beim Kauf der ersten Immobilie, auch vielleicht ein bisschen unangenehm ist. Deshalb haben Finanzierungsvermittler große Vorteile, sie haben aber oft auch große Nachteile. Sie sind nämlich gar nicht so wirklich spezialisiert auf den Investor oder Kapitalanleger. Und genau das wollen wir verändern. Wir wollen euch eine Möglichkeit bieten, dass ihr schnell, gut und leicht an eine Immobilienfinanzierung kommt, die wirklich zu euch als Immobilieninvestor passt. Und deshalb haben wir in Ende 2023 angefangen, eine Partnerschaft mit der Interhyp aufzubauen. Das ist Deutschlands größter Finanzierungsvermittler. Und die haben sich strategisch darauf ausgerichtet, auch Investoren zu finanzieren. Also nicht nur die Eigenheimkäufer, sondern tatsächlich Immobilieninvestoren. Und deshalb haben wir uns zusammengetan und haben bei der Interhyp 20 Berater ausgebildet in der Immocation Masterclass, so dass sie auch wirklich verstehen, was die Kapitalanleger und die Investoren brauchen. Und wenn ich jetzt vorstelle, das kommt zusammen mit den Bankkontakten, die Deutschlands größter Finanzierungsvermittler vermutlich hat, dann kann da eine ganze Menge Mehrwert für euch entstehen. Also wir haben die Partnerschaft aufgesetzt und ihr könnt gerne, wenn ihr jetzt ein konkretes Objekt finanzieren wollt, es einmal ausprobieren auf immocation.de/Finanzierung. Da könnt ihr eine Finanzierung anfragen und dann kommt ihr zu einem Interhyp-Berater, der eben von Immocation mit ausgebildet wurde und garantiert die Sprache spricht, die ihr auch sprechen wollt. Also ganz viel Erfolg bei der Immobilienfinanzierung. Probiert es mal aus, immocation.de/Finanzierung.
Es ist eigentlich egal, zu wem du hingehst. Hauptsache, der Banker versteht, was er macht, oder der Finanzierungsberater versteht, was er macht und hat auch eigene Immobilien. Das war mir sehr wichtig und der versteht auch, wo will ich hin. Und der Finanzierungsberater hat selber knapp 200 oder 300 Wohneinheiten und der weiß einfach genau, was zu tun ist und was da der Case ist. Und der hat dann halt, der Vorteil ist, der weiß genau, was brauche ich für Finanzierungsdaten oder Eckpunkte, damit ich auch finanzierbar bleibe. Und dadurch habe ich auch knapp anderthalb Jahre tilgungsfrei am Anfang bekommen für meine Immobilien und eben auch die Finanzierung bekommen.
Guter Mann, guter Finanzierungsberater und Vermittler, die stellen ja sicher, dass du finanzierbar bleibst.
Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
Die Lea ist 21, der Erik ist 23 und sie haben jeweils schon zwei Wohnungen gekauft. Sie sind ein Pärchen und haben zusammen sich auf die Immobilienreise gemacht. Unfassbar, wenn ich mir vorstelle, dass Stefan und ich mit Anfang 20 angefangen hätten mit Immobilien. Wahnsinn, was da rauskommt. Freue mich sehr, eure Immobilienreise, die gerade ja angefangen hat. Wir reden über also vier Deals, wirklich aus den letzten anderthalb Jahren, also in der ganz aktuellen Marktphase, habt ihr euch richtig, richtig eingegraben und Vollgas gegeben. Bin sehr gespannt auf eure Story. Hallo Lea, hallo Erik.
Hallo, servus.
Ja, schön, dass ihr euch die Zeit nehmt. Ganz kurz, was machen wir jetzt, damit die Zuhörer ein bisschen wissen? Ich habe mir das angeguckt, ihr habt wirklich tolle Deals gemacht, 7-8% Mietrendite. Da wollen wir natürlich drüber sprechen, wie seid ihr da überhaupt hingekommen zum Thema Immobilien? Wie habt ihr dann die Immobilien gefunden? Ihr habt über 150 Besichtigungen gemacht, Wahnsinn. Natürlich, wie habt ihr das finanziert in so jungen Jahren? Warum ist es Passau? Das ist euer Standort, wo ihr die Immobilien kauft. Ne? Mhm. Wir wollen natürlich über eure Vision reden und viele andere Dinge. Werden wir dann schon sehen, was uns noch so einfällt. Das heißt, lasst uns mal vorne anfangen. Ihr seid so jung, als ich Anfang 20 war, muss ich gerade überlegen, was war mein Fokus? Also wahrscheinlich hauptsächlich, wo die nächste gute Party ist.
welches Computerspiel ich mit Stefan als nächstes installiere und versuche, besser zu werden als er. Und nebenbei habe ich noch irgendwie halbwegs das Diplom hingelegt. Was ist euer Fokus und wieso ist der so früh schon so auf Immobilien?
Ja, also ich fange einfach mal an. Allgemein hat es bei mir einfach angefangen mit meiner Ausbildung. Da hatte ich dann einfach bisschen Geld zur Seite und habe mir dann gedacht, hey, du solltest mal damit irgendwas anfangen. Weil am Konto verliert es nur an Wert. Und dann bin ich ganz klassisch zur Sparkasse gegangen und habe gefragt, ja, wie könnte ich mein Geld vielleicht am besten anlegen? Und dann hatten die natürlich sehr gute Produkte für mich gleich parat. Ein Bausparer und sehr gute Produkte anlegen lassen. Und das habe ich jetzt über die Jahre, habe ich das dann doch gemerkt, dass eigentlich das nicht so viel Sinn macht, weil ich mich eben ganz viel über Instagram, das jetzt seid ihr auch recht aktiv, YouTube, Immocation, mich informiert habe und auch jetzt rein von Aktien oder was die Börse betrifft, über Finanzfluss auch ganz, ganz viel. Da habt ihr auch mal einen Podcast gemacht, glaube ich. Und dann bin ich so ein bisschen auf das Thema gekommen und fand es dann eigentlich schon recht interessant. Das war alles so 2020, 2021, wo ich dann so aufmerksam geworden bin. Und ja, dann...
Was war inhaltlich, Erik, wenn ich dich fragen darf? Also aufmerksam geworden auf die Tatsache, dass Vermögensaufbau anders funktioniert, quasi als zur Sparkasse zu gehen. Was war inhaltlich der Punkt, wo du gedacht hast, da lasse ich was liegen, wenn ich das
so will? Erstmal war meine Idee entweder Aktien oder Immobilien. Wo könnte ich, was ist so meine Investmentklasse, wo ich reingehen will? Und hatte dann erstmal schon auch die Börse im Blick und habe mal da mein Glück versucht oder mich da sehr viel informiert eben und habe dann gemerkt, ich habe nicht so viel Kapital, um schnell Geld aufzubauen oder halt, ich habe gemerkt, wenn man mehr hat, ist weniger Rendite trotzdem mehr, wie wenn man mit weniger Geld mehr Rendite hat. Und das war eigentlich so ein Hebel in meinem Kopf, der umgelegt wurde, dass ich mit wenig Geld eigentlich mit dem Geld von anderen meinen Vermögensaufbau machen kann. Und das funktioniert halt am besten mit Immobilien. Das war halt dann so mein Schalter im Kopf, der sich dann umgedreht hat und wo ich dann auf die Immobilien gekommen bin.
Genau. Ja, also ich finde immer, wir sagen das ja ganz oft, ich finde, das hört sich für viele dann sehr, sehr hart oder sehr übertrieben an, aber es kommt am Ende tatsächlich auf die Rendite an, klar. Ja. Und zwar auf die Eigenkapitalrendite, auf die Rendite auf das eingesetzte Geld. Und wenn die 2% ist, kannst du es gerade vergessen, hast nicht mal eine Inflation drin, du betreibst de facto gar keinen Vermögensaufbau, außer quasi das, was du sparst, aber es kommt nichts on top. Ja. Wenn du 7% hast mit einem ETF, ist schon gut, viel besser als die meisten machen, super. Ja. Aber der Unterschied ist signifikant, wenn du zweistellige Eigenkapitalrenditen machst von 15, 20, 25, 30, 40%, was ja eben geht durch den Hebel, wie du gesagt hast, ne? Und damit machst du auf jeden Fall sehr viel mehr Meter. Und das
absolut.
Zeitachse gelegt ist halt krass für euch, weil ihr jetzt Anfang 20 seid. Ne? Da ist halt noch eine ganze Menge Runway.
Ja. Absolut, ja.
Okay. Lea, warum Passau als Immobilienstandort für euch?
Wir haben es gesagt, Passau, weil erstens viel mit der Uni ist, viel Studenten sind. Und wir haben jetzt erstmal gesagt, wir wollen erstmal klein anfangen mit kleineren Wohnungen. Und dann haben wir gesagt, ja, Passau, das ist jetzt von uns daheim, jetzt auch nicht so weit weg, von Straubing ist eine Stunde. Und da sind wir halt schneller da, wie wenn wir so weit wieder wegfahren müssen. Und wir haben gemeint, wir bleiben in dem eine Stunden Raum. Und dann haben wir uns so ein paar Sachen angeschaut und dann haben wir uns eigentlich gedacht, warum eigentlich nicht Passau? Und dann haben wir unser Glück versucht. Und ja, sind wir dann fündig geworden. Und dann haben wir gesagt, wir bleiben bei Passau. Und ja, genau.
Ja, ist wahrscheinlich auch eine gute Idee, dass dann da zu bleiben, wenn man sich quasi mal ein bisschen auskennt, ein paar Maklerkontakte hat.
Ja, genau.
Wie lief das ab? Du hast gerade gesagt, eine Stunde weg. Und ihr habt jetzt in den letzten anderthalb Jahren 4 Wohnungen gekauft, ne?
Ja.
Ihr habt 150 Besichtigungen durchgeführt. Mhm. Dann müsst ihr ja mindestens 75 Mal nach Passau gefahren sein, wenn es immer zwei waren.
Ja.
Das heißt, ihr seid, wie habt ihr das denn überhaupt, also das kommt ja plötzlich in euer Leben als zusätzliches Thema. Ihr arbeitet als Beamte beide, als Beamtin und Beamter, ja. Da habt ihr erstmal einen ganz normalen Job, der wahrscheinlich nicht nur 3 Stunden die Woche geht.
Ja.
Wie ging das dann?
Ja, wir haben angefangen, dass wir uns halt informiert haben und dann, ja, Besichtigung. Und uns war eigentlich am Anfang erstmal wichtig, dass wir besichtigen und dass wir uns mit die Makler austauschen. Auch wenn jetzt, wir haben jetzt auch mal gesagt, auch wenn jetzt die Wohnung jetzt nicht so zu uns passen würde, wir fahren trotzdem hin, wir schauen es uns trotzdem an, wir machen trotzdem die Erfahrung. Und dann ist halt wirklich so, wir haben uns mit unseren Zeitplänen, also unsere Schichten haben wir uns dann zusammengetan, ja, wann, wo können wir zusammenlegen, und dann haben wir Besichtigungen ausgemacht und dann sind wir, ja, manchmal haben wir 2-3 Besichtigungen am Tag gehabt und dann sind wir hochgefahren, haben uns das Ganze besichtigt, haben uns mit dem Makler ausgetauscht, haben dann versucht halt, dass man mit dem Makler irgendwie ein gute Verbindung aufbauen, und dann sind wir wieder zurückgefahren. Und meistens
ist immer zu zweit, ja? Ihr habt so geguckt, wie habt ihr einen Slot, wo ihr beide zusammen hinfahren könnt?
Ja, meistens haben wir geguckt, wie wir zu zweit hinfahren können. Manchmal, wenn es jetzt bei mir nicht ging, ist meistens der Erik dann alleine hingefahren. Oder wenn es jetzt beim Erik von der Schicht her nicht ging, dann habe ich mal eine Besichtigung gemacht. Aber so haben wir jetzt nur geschaut, dass wir zu zweit hinfahren und zu zweit uns das Ganze holen, ja.
Wie hat sich das angefühlt, die erste Besichtigung im Vergleich zur 150. Gab es einen Unterschied?
Absolut, absolut. Das ganze Auftreten bei der ersten Besichtigung, da hat man gefühlt 10 Checklisten dabei, was soll man alles beachten. Bei der letzten hat man dann, also mittlerweile gehe ich komplett ohne irgendwas zu Besichtigungen. Ich habe maximal noch so ein Höhenmessgerät oder so ein Feuchtigkeitsmessgerät dabei, wenn es wirklich ist. Und mir geht es da eigentlich nicht um die Immobilie direkt, sondern eher um den Kontakt zum Makler, weil der für mich wichtiger ist. Und durch die Unterlagen, Bilder etc. habe ich ja sowieso eigentlich schon alle Infos, die ich brauche. Und das ist das Wichtigste.
Super spannend, das ist ja die Entwicklung, die wir ganz oft sehen. Also die war bei mir selber auch nicht anders. Ich hatte auch riesen Checklisten dabei, habe probiert, ob alle Rollläden gehen. Ja. Und dann merkt man irgendwann, also eine Besichtigung, vielleicht brauchst du sie eigentlich nicht mal, wie du gerade sagst, für die wirkliche Bewertung. Es sei denn, du hast irgendwie ein Gefühl, dass da ein Problem ist oder so. Aber wie ist denn, was glaubst du jetzt, also ihr kauft ja weiter zu, ne? Mhm. Immer wenn es möglich ist, wir kommen gleich auf Eigenkapital und Finanzierung und so. Wie viel Besichtigung macht ihr denn noch, bis ihr eine Wohnung kauft in der aktuellen Marktphase?
Ja, also jetzt nicht mehr so viel wie früher tatsächlich. Insbesondere, wir haben jetzt Straubing an sich auch hinzugenommen, weil wir einfach gemerkt haben, okay, das war eigentlich einfach ein riesen Zeitfresser, die ganzen Besichtigungen. Mhm. Und da eine Stunde runterzufahren, wieder eine Stunde hochzufahren. Und das ist einfach viel leichter. Ich habe mal das Kalkül genommen, einmal die 150 Besichtigungen nach Passau und wieder zurück und dann wieder in Straubing, zwischendurch mal eine Besichtigung oder dann auch mehr Besichtigungen in Straubing. Und das ist so ein wahnsinniger Zeitgewinn, den du hast, weil du einfach nur 10 Minuten hin und 10 Minuten zurück anstatt von einer Stunde hin und einer Stunde zurück hast.
Da steckt da noch ein interessanter Aspekt drin, den du auch gerade sagst, oder den ich da so ein bisschen raushöre. Ich meine, ihr habt jetzt 4 Wohnungen in Passau. Mhm. Müsst ihr denn oft hinfahren wegen dem Betrieb dieser Wohnung?
Nee, gar. Also ich war jetzt letztes Jahr, war ich einmal dort wegen ja, einer Feuchtigkeitsgeschichte. Aber das war eher einfach wieder mal so ein bisschen ein Mieterkontakt, das ich einfach selber auch wollte. Und das verbindet man natürlich auch, wenn man mal wegen der Besichtigung runterfährt oder wegen einem erneuten Kauf oder Maklerkontakt etc. Ja. Immobilienstammtisch.
Ja, ich glaube, dass ich auch, ja, einmal, zweimal oben waren.
Ja.
Wegen meinen, ja, weil es ist auch wieder schön, wenn es die dann wieder siehst und dann dich nochmal austauscht, ob alles gut ist oder ob irgendwas fehlt.
Ja.
Ja, sehr gut, sehr gut. Okay. Und wie hat sich euer Maklernetzwerk, was ihr wahrscheinlich jetzt so ein bisschen habt, oder wie hat sich das verändert? Ich weiß von euch aus dem Vorgespräch, es war auch nicht ganz einfach, wo ihr ankamt mit sehr jungen Jahren quasi und dann wahrscheinlich erste, zweite Besichtigung. Stelle ich mir auch schwer vor, dann quasi ernst genommen zu werden.
Ja.
Da habt ihr auch eine Reise hinter euch, oder?
Absolut, absolut, ja. Die ersten Kontaktversuche, die waren schon eher holprig. Aber deswegen sind wir jetzt auch können einen kleinen Standortwechsel auch machen oder es ist nicht direkt ein Wechsel, sondern wir fokussieren uns einfach noch auf eine zweite Stadt, weil wir in Passau eigentlich dadurch, dass wir eigentlich da fast jeden jetzt kennen, durch das Netzwerk, was wir uns da unten aufgebaut haben, können wir das viel leichter managen und können jetzt auch einfach einen zweiten Standort hinzunehmen.
Sehr verrückt, was du gerade sagst. Also ihr seid ja schon noch am Anfang eurer Immobilienreise. Wir sprechen über eure Ziele auch noch.
Ja.
Und du sagst in Passau, wie viel Einwohner hat Passau?
50.000. Also 50. über 50.000, so knapp 56, ja.
Okay, also es ist auf jeden Fall eine mittelgroße Stadt.
Ja.
Und Bevölkerungswachstum, wenn ich es richtig gesehen habe. Und ihr sagt, ihr kennt dort fast jeden, also im Sinne von...
Ja, also gefühlt.
Ist klar, aber ihr seid tief da drin in dem Markt, also ihr kennt, ihr wisst, ihr seht wahrscheinlich bei Wohnungen zumindest, seht ihr jeden Deal, der kommt, kennt irgendwie wahrscheinlich die Makler, die immer wieder am Start sind, ihr habt wahrscheinlich den einen oder anderen Handwerker, Hausmeister oder so, der was tun kann, und das in anderthalb Jahren quasi aufgebaut, ist ja wirklich genial.
Ja, also wir haben da viele auch... gelernt durchs Coaching halt auch, weil wir schon immer gleich vom Beginn weg haben wir halt angefangen, dass wir die Makler, die Handwerker, jeden einfach, den wir da unten getroffen haben, haben wir das auf den, ja, nicht jetzt unangenehm, aber jetzt schon mit dem gesprochen und halt Kontakt dann gleich gehalten, haben gesagt, hey, wir suchen was, wenn du mal was hast, dann kannst du einfach auf zukommen, gleich Nummern ausgetauscht und einfach das bei jedem gemacht. Und
ja, wir haben auch viel und oft auch nachgerufen und haben uns dann nochmal mit den Maklern in Verbindung gesetzt und haben wirklich geschaut, dass wir wirklich den Kontakt dazu halten.
Ja,
und dass wir halt wirklich, ja, natürlich machen wir nach wie vor immer noch, dass wir wirklich sagen, weil wir eine Immobilie haben, die wo uns interessiert, dass wir dann eine E-Mail schreiben und dann, ja, wahrscheinlich so 15 Minuten später ruft man einfach mal an und redet man einfach mit dem Makler mal so drüber. Ja.
Ja. Ja, zahlt sich unglaublich aus. Also finde ich einfach ganz, ganz toll. Was würdet ihr noch für Tipps geben zur Akquise? Was habt ihr noch gelernt in euren, man bezieht es auf die 150 Besichtigungen, aber wahrscheinlich habt ihr ja, also wie sah euer oder sieht euer Akquise-Funnel aus? Bei 150 Besichtigungen, ich habe ja vorher, oder keine Ahnung, sagen wir bei ein paar Besichtigungen die Woche, dann gucke ich ja vorher so und so viel Inserate an. Was macht ihr? Also vom Erstkontakt zur Immobilie, der wahrscheinlich irgendwo online in irgendeinem Tool stattfindet, oder weil euch ein Makler ein Exposé schickt, wie sieht da euer Prozess aus?
Also grundsätzlich schauen wir jeden Tag in die Immobilienplattformen und schauen, was neu kommt. Wir haben auch ziemlich viel online gekauft, ein Objekt jetzt off-market über eine Maklerin. Und dann schauen wir erstmal, also am Anfang war es so, wir haben mit die 150 Besichtigungen, wir haben einfach alles angefragt und haben uns dann im Endeffekt nachher so ein bisschen rangearbeitet an die Immobilien, haben dann alles in ein Excel-Tool reingearbeitet. Jetzt machen wir das so, dass ich suche die ganzen Immobilien oder tippe die an, weil wir haben auch gemerkt, wenn wir das gleichzeitig machen, dann überschneidet sich auch. Dann machen wir einfach ein bisschen eine Aufgabenverteilung und die Lea
Ja, ich trage es dann genau einfach in die Excel-Tabelle ein, dass wir halt ein bisschen eine Übersicht haben.
Und da tracken wir die Immobilien halt eben und haben dann eigentlich zu jeder Immobilie das Aktuelle, wo wir da gerade stehen, wann wir da besichtigen waren. Deswegen können wir das eigentlich auch so genau sagen, dass wir bei so vielen Besichtigungen waren, weil das zählt man ja nicht. Ich habe es einfach am Ende vom Jahr habe ich mal, auf wie viele Besichtigungen waren wir jetzt eigentlich dieses Jahr? Das müssten schon ein Haufen gewesen sein. Mal alle durchgezählt und dann waren wir selber beeindruckt darüber. Also wir haben jetzt nicht geplant gehabt, jetzt auf so viele Besichtigungen zu gehen. Wir haben einfach alles mitgenommen, was ging.
Ja, am Anfang haben wir wirklich alles mitgenommen. Und jetzt ist halt so, wir schreiben es halt uns auf und dann schreiben wir halt hinten noch die Einzelheiten auf was wir aufpassen müssen, was wichtig ist bei der Wohnung, wenn es vermietet ist, wie viel Miete wir kriegen. Und ja, genau, also.
Irgendwann entwickelt man so ein Bauchgefühl, wo man sagt, okay, da muss ich jetzt schneller sein oder kann ich mir jetzt mal Zeit lassen auch, weil natürlich frisst es auch immens viel Zeit, die Akquise. Und ja, da entwickelt man einfach ein Gefühl drüber.
Was ist euer Case, wie ihr das anguckt quasi? Was wäre ein Quadratmeter Kaufpreis in Passau, der normal wäre?
Also normal, Wohnung, ne? Sagen wir mal 2.000 bis 3.000 pro Quadratmeter.
Ja.
Und gut wäre unter 2.000.
Ja.
Okay, also würde ich euch jetzt, ich wäre jetzt Makler und schicke euch ein Exposé. Hey Lea, hey Erik, war schön euch bei der letzten Besichtigung, hier ist noch was. Und dann seht ihr, das kostet 1.800 auf den Meter.
Ja.
Dann gehen die Alarmglocken an wahrscheinlich.
Dann gehen die an und dann wissen wir auch, okay, das ist jetzt erstmal nicht wahrscheinlich so lange am Markt und dann rufe ich da gleich an. Also
was versuchst du rauszufinden dann?
Also ich habe immer die drei Fragen, dass ich also erstmal mit dem Makler einfach zu reden, so ein bisschen in das Gespräch reinkommen und hauptsächlich dann schon ziemlich schnell dann auf die Immobilie zu kommen. Und dann habe ich immer so drei Fragen, das sage ich dem Makler auch, die mir am wichtigsten sind zu wissen an der Immobilie. Also erstens, warum verkauft der Verkäufer und warum ist es auch jetzt vergleichsweise so günstig im Gegensatz zum anderen Markt? Gibt es da irgendwie was man wissen sollte als Immobilieninvestor, der da jetzt vor Ort einkauft, was vor allem der Makler, also ich sage auch, wenn Sie jetzt da einkaufen würden, was müsste man wissen, wenn man quasi da jetzt eine Immobilie kauft? Also erzählen Sie mal. Und die letzte Frage ist dann, inwieweit hat der Verkäufer oder der Makler den Verkaufspreis festgelegt? Und dann kommt halt entweder, das wurde von mir so festgelegt oder ich musste da schon ein bisschen verhandeln mit dem Eigentümer oder der Eigentümer oder sagt, der Eigentümer hat das gesagt, er will das einfach schnell verkaufen und dann gehen schon die Alarmglocken an, okay, er will schnell verkaufen, dann versuche ich halt gleich zu pitchen.
Alarmstufe rot dann quasi.
Ja.
Und wann fliegt die Immobilie raus? Also jetzt kann es ja schon Punkte geben, warum die 1.800 Euro kostet.
Also generell fliegt sie nie raus. Also ich sag immer, eine Immobilie hat immer, also ich würde sie für 10 Euro auch kaufen, wenn der Eigentümer sie für 10 Euro verkauft. Deswegen geben wir eigentlich immer ein Angebot ab.
Super. Ja.
Und sagen dann, okay, also mir ist die Immobilie jetzt nicht mehr wert und das ist mir die Hauptsache. Und wenn der Eigentümer zu dem Wert verkaufen will, dann bin ich gerne der Käufer. Wenn er jetzt nicht über diese Schmerzgrenze übergehen kann und jetzt warten will, dann ist es letztendlich auch gut, ist seine Entscheidung. Und ich habe einfach, oder wir haben den Vorteil, dass wir nicht kaufen müssen,
ja,
sondern kaufen können. Und deswegen darf man sich da absolut überhaupt keinen Druck machen. Und da einfach bei seiner Preisentscheidung auch bleiben und nicht sagen, jetzt gehe ich noch mal ein bisschen weiter hoch, vielleicht sagt er dann ja.
Ja, sehr stark.
Einfach sagen, also wir rechnen auch immer mit einer Zielrendite von 7%. Also ich rechne mir das vorher aus.
Bei marktüblicher Miete, oder?
Genau. Ja. Also bei marktüblicher Miete rechne ich
mir... Was ist die in Passau?
Das ist ungefähr... Also je nach Quadratmeter, aber so grob 10 Euro auf alle Fälle kann man rechnen.
Ja.
Okay.
Genau.
Was sind, also jetzt sagen wir mal, du hast jetzt auf Marktmiete, kannst du einen 7%er kaufen, der würde da liegen. Jetzt nochmal, was wären ein, zwei extrem wertmindernde Sachen für euch, wo ihr sagt, das kaufen wir doch nicht oder gibt es das nicht? Also gibt es... ein Viertel in Passau, wo ihr nicht kauft? Gibt es, keine Ahnung, an einer fetten Straße dran, was ihr nicht macht? Oder wo ihr schon negative Erfahrungen gemacht habt? Also gibt es irgendwas, wo ihr dann einfach die günstigsten Immobilien am Markt halt doch nicht für sinnvoll erachtet?
Ja, also wir schauen drauf, beziehungsweise ich glaube so, was wir jetzt sagen, da kaufen wir nicht, da schreiben wir wahrscheinlich auch meistens nicht an, ist nah am Wasser.
Ja,
weswegen am Hochwasser, genau. Weswegen am Hochwasser doch so ein Ding ist jedes Jahr.
Kriegt man doch auch, glaube ich, nicht mal mehr richtig Versicherungen für, ne?
Ja, genau. Und da haben wir auch, glaube ich, auch mal eine besichtigt. Und dann hat die Maklerin auch gesagt, ja, die ist mal unter Wasser gestanden. Und das war dann, also das war zwar im höheren Stock die Wohnung, aber da haben wir dann auch schon ein bisschen überlegt, sollen wir es machen, weil wenn das Wasser wiederkommt, dann steht halt das Untergeschoss wieder drin und das ist halt dann auch, da müssen wir halt dann auch mitzahlen. Ja, das ist, glaube ich, so ein Punkt, da wo wir sehr drauf achten, dass wir wirklich nicht in der Nähe vom Wasser irgendwie was kaufen.
Gibt es irgendwas in Passau, was sich sonst vielleicht schlecht vermieten lässt?
Eigentlich nicht, weil dadurch, dass Passau auch eine Studentenstadt ist, und die haben 25% von Bevölkerungsanteil, haben die Studenten, also 12.500. Und deswegen ist einfach, wenn du größere Wohnungen hast, dann natürlich geht da auch WG-Zimmervermietung und kleinere Wohnungen gehen generell immer eigentlich. Also es ist auch zum Beispiel die zweite Wohnung, die ich habe, die hat nur zwei Zimmer, 70 Quadratmeter. Und da würden jetzt auch manche sagen, ist vielleicht von der Zimmeranzahl zu wenig. Aber das war tatsächlich auch sehr viel Mietnachfrage.
Ja.
Absolut. Also, aber man muss natürlich schon drauf gehen, dass so ab... Also ich schaue jetzt eigentlich nur darauf, wenn er ab 60 Quadratmeter müsste es mindestens drei Zimmerwohnung sein.
Okay.
Jetzt,
was du eigentlich gerade implizit gesagt hast, mit 7% Mietrendite ist, du musst eigentlich noch für ein bisschen weniger als 1.800 auf den Meter kaufen, ne? Bei 10.
Ja, genau. Also
1.700 oder irgendwas.
Genau, ich rechne mir das vorher immer aus, wenn Mieter drinnen ist und was der an Miet zahlt und was ich dann bezahlen könnte. Also ich rechne zurück, ich rechne quasi...
du kaufst auf Ist-Miete.
Genau, ich kaufe auf Ist-Miete. Und dann rechne ich mir zurück. Oder wenn mir die Wohnung jetzt schon sehr gefällt, dann rechne ich, oder wenn es halt die Zahlen hergeben, dann rechne ich halt mit der Miete, wo ich, also wenn zum Beispiel der Mieter jetzt schon 20 Jahre drinnen ist und ich kann jetzt die Miete an die ortsübliche Vergleichsmiete anpassen, dann rechne ich schon, okay, ich kann jetzt sofort, wenn ich anfange, ich rechne dann, was, wenn ich in den nächsten 12 Monaten auf meine Mietrendite komme, dann ist es auch noch ein Case.
Eine kurze Unterbrechung, bevor es weitergeht mit dem Podcast. Wenn du Unternehmer oder im Marketing tätig bist und an Finanzen interessierte Menschen, private Immobilieninvestorinnen und Investoren für dich eine interessante Zielgruppe sind, dann ist das hier möglicherweise jetzt sehr wichtig für dich. Im Oktober findet das nächste Mal das Immocation Festival statt. Die größte Immobilien-Content-Party des Jahres, das größte Event für private Immobilieninvestoren im deutschsprachigen Raum. Und wir haben jetzt gerade mit der Vergabe der Plätze für den Ausstellerbereich gestartet. Ein Stand auf dem Festival ist für dich die Möglichkeit, dich und dein Unternehmen über 2 Tage mehreren tausend Immobilieninvestoren zu präsentieren und Menschen für dein Produkt und deine Dienstleistung zu begeistern. Insbesondere die begehrten Plätze waren logischerweise die letzten Male sehr schnell weg. Es lohnt sich also schnell zu sein, wenn das für dich interessant ist. Alle weiteren Informationen findest du auf immocation.de/festival. Dort einfach auf den Button Aussteller werden klicken. Wir melden uns dann bei dir und führen ein Gespräch, um gemeinsam herauszufinden, ob du mit deinem Produkt zum Festival passt und ob das Festival zu dir passt. Wir freuen uns auf dich und weiter mit dem Podcast.
Ja, macht Sinn. Wenn ich jetzt Immometrica, ist ja unser Partner, also ich würde Immometrica aufmachen und gucke mir die Übersicht von Passau an, dann würde ich sehr wahrscheinlich nicht so viele, also Vermutung, ich habe es nicht gemacht, aber dann würde ich sehr wahrscheinlich nicht so viele Wohnungen unter 2000 Euro auf dem Quadratmeter finden.
Genau, ja.
Und also wie, und wie bleibt ihr? Ich glaube, die meisten Leute steigen aus, weil genau das passiert. Mhm. Sie rechnen sich aus, sie hätten gerne 7%er.
Ja.
Was schon sportlich ist. Ne? 7% ist ja schon super. Also man ist, glaube ich, auch super mit dem Vermögensaufbau unterwegs, wenn man 5 oder 6% da hat. Aber das ist klar, ne? Ihr wollt einen sehr guten Deal machen, was ja genau richtig ist. Die meisten steigen dann aus, weil sie das dann aufmachen und sehen, solche Immobilien gibt es ja gar nicht.
Wie wir das gemacht haben.
Ja, wie kommt ihr ran? Also wieso habt ihr nicht aufgegeben? Frage 1. Frage 2, wie kommt ihr dann ran an den 7%er?
Ja, also wir haben eigentlich alle Immobilien, die wir gekauft haben, verhandelt. Mhm. Und wir sehen immer den Preis, der in den Portalen dort steht, ist nicht der letzte Preis. Und wir verhandeln eigentlich immer die Immobilie und haben eigentlich noch keine gekauft, wo wir nicht verhandelt haben.
Ja.
Und mit dem rechnen wir auch. Also wir rechnen jetzt nicht, wenn da jetzt steht 3.500 pro Quadratmeter, die fragen wir jetzt gar nicht an, sondern wir rechnen uns aus, okay, was bekomme ich da und
was könnten wir zahlen?
Was könnte man zahlen?
Ja, dann schreiben wir meistens ein Angebot und dann, wenn wir eine Absage kriegen und wir haben schon gehabt bei deiner zweiten Wohnung, die wir gekauft haben, da hat sich der Makler dann nach 3 Monaten nochmal gemeldet und hat gesagt, ja, unser Preis wird passen, ob wir es noch wollen.
Das ist auch, was wir machen. Wir haben durch die Excel-Liste, rufen wir alle Leute zurück, wo die Inserate noch drinnen sind und die bei uns eine Absage gemacht haben. Also die haben bei uns gesagt, das passt nicht, der Preis war zu niedrig, was wir angeboten haben. Dann rufen wir nach 2, 3, 4 Monaten wieder an, also erst nach 2 und dann nach 6 wieder und dann nach einem Jahr wieder. Wenn die dann noch da ist und fragen dann halt nach, ob sich an der Schmerzgrenze schon was getan hat, ob sich was verändert hat. Und da ist eben der große Vorteil, wenn sich dann was geändert hat, dann waren wir da schon auf der Besichtigung und dann sagt der Makler zu uns, ja, ihr wart ja schon da, ihr habt die Immobilie gesehen, jetzt komme ich lieber auf den zurück.
Ja, und ja.
Das könnte man so machen. Ja.
Stark. Okay, jetzt reden wir gleich über Banken noch und über eure Portfolio. Fangen wir mit dem Portfolio an, Lea. Deine Wohnung, fangen wir mal da an. Ihr habt also eine tolle Übersicht, ja, so wie man sie auch wunderbar bei den Banken abgeben kann. Ah, ich sehe das Masterclass-Template sogar, freut mich. Ja. Genau, also die erste hat 34 Quadratmeter, das Baujahr 65, die hast du im November 24 gekauft und die hat, Kaufpreis steht hier 117.000 Euro, aktueller Marktwert 171.000 Euro.
Ja.
Das ist ja schon mal nicht schlecht.
Ja, genau.
Wo kommt das Gap her? Guter, der Einkauf, was wir gerade gehört haben, oder?
Also die 117.000 meinst du?
Ne, das Gap, also 171 wert und Kaufpreis war 117. Also sehr gut eingekauft.
Und das haben wir mit einer Mietrendite gemacht, also ja. Wo wir das wieder verkaufen könnten. Also bei der Immobilie ist es ja, da vermieten wir für 650 Euro kalt und haben dann, wenn wir die Miete halten können, das ja auch wahrscheinlich ist, weil die Miete bekommst du am Markt, dann rechnen wir quasi zurück, mit, wenn jemand jetzt eine Immobilie kaufen will, mit 5%. Und dann rechnen wir uns so den aktuellen Marktwert aus, wo ein Kapitalanleger, der eigentlich so zwischen 5 oder 6% rechnet, die Immobilie wieder kaufen würde.
Ja, macht Sinn. Okay. Ja. Habt ihr die neu vermietet schon seit dem Kauf?
Ja. Genau, die war leer gestanden und dann haben wir gesagt, wir würden es vermieten. Die haben wir auch möbliert.
Deswegen, weil
genau. Und das ist auch in Befristung, also auf ein Jahr befristet. Genau. Also man kann schon, es ist jetzt vielleicht vorher ein bisschen falsch rübergekommen, also unter 2000 ist schon ein guter Einkaufswert, aber meistens muss man dann schon irgendwas renovieren auch. Also da muss man schon ein bisschen was reinstecken.
Oder möblieren.
Genau. Also zwischen 2000 und 3000, wenn da ja zum Beispiel die erste Wohnung war bei 2400, die war halt komplett möbliert auch schon und der Mieter war drinnen und der hat schon vergleichsweise eigentlich viel Miete eben gezahlt und da musste man dann nichts mehr machen und dann geht schon 2400 auch. Und die Immobilie von der Lea, wo wir jetzt für 650 Euro vermieten, das war jetzt zum Beispiel 3200, glaube ich, auf dem Quadratmeter.
Mhm. Ja.
Und hier muss man dann halt schauen, das ist mitten in der Stadt und genau, das auch ist, direkt am Bahnhof.
Ja, 2 Minuten, dann bist du in der Stadt.
Und dann arbeiten wir halt mit Testanzeigen und dann schauen wir, wie viel können wir da bekommen, beziehungsweise verlangen auch, wie können wir das auch machen, dass das rein rechtlich alles passt auch.
Mietpreisbremse gibt es in Passau, oder?
Die Mietpreisbremse gibt es in Passau, genau.
Ja, und ihr seid aber hier befristet.
Genau, wir sind aber auch für ein Jahr befristet, möbliert und dadurch konnten wir eben eine höhere Miete legal verlangen. Also es macht ja generell, machen das ja mehr Leute, die mehr Miete verlangen, aber meistens ist das eben nicht legal. Und hier haben wir einen Weg gefunden, wie das eben legal ist und unser Mieter ist sehr zufrieden, dass er so eine schöne Wohnung bekommen hat.
Ihr habt dann, also es der Miete, was ist der Grund für die Befristung in dem Vertrag?
Die Ausbildung.
Also die Ausbildung. Den habt ihr aber ganz normal gefunden, ihr habt online inseriert.
Ja, genau.
Ah, super. Ja. Okay. Kennt ihr Wunderflats wahrscheinlich, oder?
Ja, kennen wir auch.
Ja, genau. Das ist ja relativ neu jetzt auch unser Partner. Die haben da eine Plattform für und der hat mir auch viel erzählt, ne? Gesetzeslage und so. Ist auch zumindest wahrscheinlich, dass es stabil bleibt. Also kann sein, man muss da ein bisschen offenlegen zukünftig. Was ist quasi der Aufschlag noch für Dienstleistungen? Ja. Ja? Und also, aber die befristete möblierte Vermietung scheint es langfristig zu geben. Macht ja auch Sinn für jemanden. Also gerade für die habt ihr auch einen Expat irgendwo in der Wohnung, wenn ihr das macht, das in einer anderen Wohnung noch?
Aber da sind wir schon, da geht der Plan hin. Also wir wollen das nach dem einen Jahr, wollen wir da ein Airbnb auch.
Eine Airbnb sogar, okay. Ja. Das ist ja nochmal was anderes. Ich meine jetzt gerade ein Expat, also eine Firma schickt jemand dahin und die zahlen meistens relativ viel, die muss man gut ausstatten, die Wohnung, aber okay,
das
weil ihr habt
jetzt auch in Kopf gehabt und das streben wir auch an, irgendwie so in die Richtung dann bei der Wohnung zu gehen.
Ja.
Genau. Ja. Überlegt euch mit Airbnb, das ist sehr viel mehr Stress halt, ne?
Ja, genau. Ja. Genau.
Also das ist im Verhältnis, also krass. Ich habe da schon Rechnungen gesehen. Paul Zödi, einer unserer Coaches, kennt ihr wahrscheinlich, ne? Der hat das auch gemacht und er sagt am Ende, das hat sich einfach nicht gelohnt. Also es war einfach, wenn du es richtig skalierst, dann irgendwann hast du wahrscheinlich Skaleneffekte und es lohnt sich sehr. Du machst erstmal einen super Mieteinnahmen und denkst, boah, was ist das für ein Umsatz? Aber wenn du dann alle 2 Tage hier Reinigung und das koordinieren und machen und was der für Nachrichten gezeigt hat, was eben die Leute, weil du hast ja dann einen hotelähnlichen Betrieb, ne? Hast alle 2 Tage dann Wechsel drin. Das ist einfach nochmal mehr Stress. Aber cool, okay, also das ist auf jeden Fall möbliert, Konzept ist verstanden, bringt, also führt zu einer Finanzierung erstmal 4,1% mit 1% Tilgung. Mhm. Das ist super. Lass uns gleich über Banken reden. aber das führt zu einer Rate von 500 Euro und einer Miete von 657 Euro. Super, ne? Also die zahlt sich von selbst ab und es bleibt noch was übrig. Genau.
Ja. Ja.
Und die zweite Lea, ist die ähnlich vom Konzept?
Ja, also die zweite, die haben wir für 65.000 Euro eingekauft.
Mhm.
Das ist unsere erste Off-Market gewesen. Und ja, da haben wir uns dann überlegt, weil die ist jetzt in nicht, ja, sie ist jetzt weiter weg vom Zentrum her. Und ja, dann haben wir uns überlegt, wie wir das am besten machen. Und dann sind wir irgendwie auf die Idee gekommen, ob wir das nicht eventuell übers Jobcenter vermieten. Und das Frauenhaus. Und ja, dann haben wir wirklich, das Frauenhaus haben wir auch angerufen und haben gesagt, ja, wir hätten eine Wohnung da zum Vermieten. Ob irgendwer Lust hätte oder ob irgendwer einziehen möchte. Ob
der Bedarf besteht.
Ja, genau.
Ja.
Und dann haben wir es wirklich geschafft. Wie viel haben wir jetzt? 600?
Genau, also das Ding war, dass, ja, dass ich im Radio gehört habe, dass im Passau knapp 300 Wohnungen dem Frauenhaus fehlen. Und dann bin ich eben auf den Trichter gekommen, ja, warum nicht was Gutes tun mit der Wohnung, was wir jetzt gekauft haben. Weil wir haben ja eine Wohnung zur Verfügung und vielleicht können wir die Wohnung ja dem auch zur Verfügung stellen. Und dort ist eben das Problem, dass dadurch, dass die Frauen meistens ja körperlich und psychisch ziemlich geschädigt sind, haben die halt meistens auch, sind die arbeitslos und haben vielleicht auch nochmal ein Kind oder ja, haben halt eine ziemlich schwere Lage und dadurch finden sie schwieriger eine Wohnung am freien Markt, weil halt viele Mieter oder Vermieter dann ja eine Schwierigkeit sehen, so jemanden in die Wohnung zu setzen. Vielleicht hat er die Wohnung vorher nochmal renoviert oder so, was wir jetzt auch gemacht haben. Aber da haben wir eben dann das große Ziel gesehen, dass eben die Frauen sind dankbar dafür, dass sie eine gute Wohnung bekommen. Und wir können das übers Jobcenter dann, also über die Stadt, dann eben schon auch vermieten, wo ja auch ganz viele eben schlechte Erfahrungen gesammelt haben. Aber dadurch, dass wir schon auch wissen, was wir machen und uns mit der Vermietung auch schon auskennen und dass man dann einfach ein paar Dokumente braucht, können wir das dann eben schon übers Jobcenter ganz sicher machen. Und das funktioniert auch ganz gut und die Mieterin ist super, super zufrieden, dass sie die Wohnung hat.
Also toller Case, 460 Euro Miete bei 65.000 Euro Kaufpreis, das sind 8,5% Mietrendite.
Ja.
Gute 4% Zinsen, 1,5% Tilgung.
Genau.
Bleibt richtig was übrig jeden Monat. Ne?
Absolut, ja.
Super, Gratulation, Lea. Gute Wohnung.
Dankeschön.
Oder? Schön.
Ja.
Freut mich echt, ey, wirklich, wenn ich mir überlege, wie alt ihr seid und jetzt sind da einfach Wohnungen bei euch, die sich von selbst abzahlen. Toll. Okay, Erik, deine Wohnungen noch, dass wir die auch, die sind vom Konzept, sind die normal vermietet oder sondervermietet?
Komplett normal. Also die erste sondervermietet, über möbliert.
Ja, aber das auch war wieder eben, befristet?
Nee, die ist nicht befristet. Mhm. Aber die war eben schon vorher. Also da habe ich gar nichts machen müssen. Also da habe ich ja so übernommen wie gekauft.
600 Euro kalt auf 108.000 Euro Kaufpreis, so hast du die gekauft quasi.
Genau. Genau. Also, nee, ich hab schon eine Mieterhöhung gemacht nach dem Kauf. Also der, ja, genau.
Und du hast im März 24 3,8% Zinsen bekommen.
Genau, 3,77.
Genau, jetzt lasst uns mal über Finanzierung sprechen. Also ihr seid Anfang 20, ihr habt nicht 1 Million Euro auf dem Konto zum Start gehabt, vermutlich.
Ja.
Sondern musstet euch auch Eigenkapital wahrscheinlich wirklich ersparen, oder?
Gemacht?
Ja.
Was war, könnt ihr irgendwie grob eure Sparquote sagen? Weil das ist erstaunlich, wie unterschiedlich die Leute da unterwegs sind. Also von eurem zur Verfügung stehenden Einkommen, wie viel habt ihr zur Seite gelegt?
Also ich habe knapp gehabt, bis, weiß nicht, wenn ich angefangen habe, habe ich knapp 30.000 gehabt.
Die du dir erspart hast?
Ja, also die, wo ich wirklich, bis ich so alt, also ja, bis ich 21 war, wo ich wirklich gesagt habe, okay, stark, ich brauche das Geld nicht, ich lege es auf die Seite.
Stark. Und weißt du, was also von dem Geld, was reinkam, irgendwie eine Sparquote in Prozent, was hast du im Monat ein paar hundert Euro und das über ein paar Jahre oder so, kann man sich's vorstellen wahrscheinlich?
Ja, also wir haben, eigentlich ist das meiste wirklich gewesen von Weihnachten, vom Geburtstag, das, wo, oder also wirklich das, wo ich wirklich zur Seite gebracht habe. Und dann, wie die Ausbildung angefangen hat, ja, also so, ich habe nicht viel ausgegeben. Also das, was wirklich, ich glaube, dass ich so, ja, fast 200, 300 Euro schon weggelegt habe von meinem Ausbildungsgehalt dann auch.
Ich glaube sogar noch mehr.
Oder noch mehr, ja. Weil ich habe mir dann immer gedacht, ja, für was brauche ich das? Leg's einfach zur Seite, das brauche ich jetzt nicht. Das kann ich mir irgendwann später auch nochmal kaufen oder so, ja.
Ah, ich denke an Stefan und mich, ey, wir hatten auch quasi ein Ausbildungsgehalt, weil wir da alles Studium gemacht haben. Dann hatten wir ein erstes Gehalt, was schon, also dann natürlich ein bisschen besser war. Dann haben wir echt ein fettes Gehalt irgendwann gehabt, weil wir Konzernkarriere gemacht haben. Wir haben die Kohle echt durchgebracht. Wir hatten dann ja die Interview bei der ersten Finanzierung, hast du ja gesagt, also Herr Lücke, ja, super Bonität und tolles Gehalt und klar, kein Problem, kriegen wir hin mit der Finanzierung, aber wo ist denn die ganze Kohle hin aus den letzten 10 Jahren? Also wirklich, ich ziehe den Hut, es ist so toll, so früh so vorzugehen. Du auch, Erik, oder? Also einfach abgespart. Ja,
ich habe es mir ausgerechnet, ich habe ungefähr eine Sparquote von 1.300 im Monat.
Wow, also ich vermute mal, du hast noch keine 200.000 Euro Jahresgehalt.
Nee.
Das ist echt, also echt Respekt. Ja. Ich habe es auch mal gemacht, 1,5 Jahre sehr konsequent, ja, weil wir dann angefangen haben, Immobilien zu kaufen.
Ja.
Ich habe dann wirklich ein paar tausend Euro im Monat auf die Seite bekommen. Da war ich natürlich schon weiter in einer anderen Gehaltsklasse, in einem anderen Karriereschritt mit Ende 20. Wenn man es will, geht's halt. Und also toll, irgendwie Lea 30.000 Euro, keine Ahnung, du wahrscheinlich auch die Größenordnung oder so.
Ja.
Und jetzt startet ihr rein und geht zur Bank und kauft jetzt 4 Wohnungen. Wie habt ihr das hingekriegt?
Wir sind eigentlich nur über einen Finanzierungsberater gegangen, den ich kennengelernt habe auf einem Stammtisch. Der hat selber, das ist eben so den Unterschied, den man sehen muss bei Finanzierungsberater oder Bank. Es ist eigentlich egal, zu wem du hingehst. Hauptsache, der Banker versteht, was er macht, oder der Finanzierungsberater versteht, was er macht und hat auch eigene Immobilien. Das war mir eben sehr wichtig und der versteht auch, wo will ich hin. Und der Finanzierungsberater hat selber knapp 200 oder 300 Wohneinheiten. Und der weiß einfach genau, was zu tun ist und was da der Case ist. Und der hat dann halt, der Vorteil ist, der weiß genau, was brauche ich für Finanzierungsdaten oder Eckpunkte, damit ich auch finanzierbar bleibe. Und dadurch habe ich auch knapp 1,5 Jahre tilgungsfrei am Anfang bekommen für meine Immobilien und eben auch die Finanzierung bekommen.
Guter Mann, also ja, gute Finanzierungsberater, ja, und Vermittler, die stellen ja sicher, dass du finanzierbar bleibst.
Ja, ja, genau.
Okay, habt ihr 100% finanziert?
Ja.
Ja.
Eine 110 habe ich gesehen, ne?
Ja, genau.
Ja, genau.
Auch über, also die erste von mir, 100%, dann die zweite 115 mit der Renovierung. Die habe ich dann renoviert. Und eine 110 tatsächlich ohne Renovierung, nur mit Nebenkosten.
Nebenkosten, genau.
Und die andere 100%, ja, genau. Ja.
Also jetzt, die Wohnungen haben irgendwie gute 100.000 Euro gekostet. Ihr hattet pro Wohnung wahrscheinlich 10.000, 15.000 Euro Nebenkosten.
Mhm.
Wenn ich jetzt mal kurz für euch zusammen in einen Topf werfe, dann habt ihr irgendwie 60.000 Euro Eigenkapital vielleicht gebraucht, wobei ihr teilweise ja ein bisschen mehr finanziert habt.
Ja, genau. Also ganz so viel haben wir nicht gebraucht tatsächlich.
Okay, habt ihr nicht gebraucht. Okay, okay, cool. Und das heißt, ihr habt ein bisschen Geld zurückgehalten. Habt ihr jetzt noch was reinstecken müssen irgendwo? Gab es noch irgendeine größere Ausgabe?
Nee, gar nicht. Also
Möblierung oder so?
Ja, also deine Möblierung hat 1.100, glaube ich, gekostet.
1.100 Euro. Ja, stark. So um den Dreh, ja, das habe ich
das dann. Das haben wir tatsächlich über Temu ganz viel geschafft. Also
okay.
Das ist auch so nochmal so. Haben wir auch einfach mal ausprobiert.
Ja, also das war wirklich so.
Da war, ja, das war schon beeindruckend, was da möglich war. Ja.
Ja, cool. Okay. Ihr habt 10 Jahre festgeschrieben? Oder länger? Oder?
Ne, 10 Jahre.
Ja, genau. Nur 10 Jahre überall, genau.
Ja. Ja.
Aber da ist das Ziel, dass man vielleicht in Zukunft eine mit 15 Jahren mal reinbekommt, um da einfach noch ein bisschen mehr Sicherheit reinzubekommen.
Okay, was ist der Plan? Wie geht's weiter?
Ja, also jetzt ist ja, ich bin morgen beim Notar für die nächste Wohnung oder das erste Einfamilienhaus in Straubing. Und da.
Einfamilienhaus?
Genau, ein Familienhaus. Und das wird auch eine 110% Finanzierung. Und der Plan ist dort, eventuell über Sondervermietung das Ganze zu machen. Und uns ein bisschen so ein Rent-to-Rent Sondervermietungsmodell aufzubauen, genau.
Moment, aber das Einfamilienhaus kauft ihr jetzt?
Genau.
Das vermietet ihr selber. Was heißt Sondervermietung?
Also Monteurzimmervermietung. Genau. Und da wollen wir dann eben das so umsetzen. Müssen wir natürlich schauen, ob das dann soweit auch klappt.
Ja, ja. Also nur 2 Gedanken. Vielleicht sind sie hilfreich. Mhm. Ich würde bei Monteursvermietung mittlerweile immer gucken, ob wirklich der Bedarf da ist. Mhm. Ich meine, da kommt jetzt wahrscheinlich noch mit dem ganzen Infrastrukturpaket wahrscheinlich noch viele grundsätzlich Baustellen geben, oder? Ja. Aber es ist in den letzten Jahren inflationär, wie viele Monteurswohnungen es gibt.
Ja.
Und irgendwann, das ist ja ein sehr viel kleinerer Markt als normale Vermietung, dass man einfach wirklich sicher ist und eine echte Bedarfsanalyse hat und so, weil wenn du mal so ein Objekt gedreht hast auf Monteursvermietung, entsprechend ausgestattet hast, die entsprechende Abnutzung hast, ist nicht mehr so leicht, glaube ich, dass, also man kann es nicht mehr von heute auf morgen zurückdrehen, sonst kostet wieder Geld.
Also das war uns wichtig, dass wir die Immobilie so kaufen, dass es sich auch mit einer normalen
Miete
rentiert.
Ja.
Und das ist es auch, was jetzt hier eben so gut ist. Und wir wollten jetzt eigentlich auch nicht mit einem Immobilienkauf gleich damit starten, sondern eher was mieten und dann untervermieten. Einfach, dass wir nicht so gebunden sind an der einen Immobilie, die haben wir jetzt und dann müssen wir es jetzt untervermieten. Aber da sind wir eben mit 2 Freunden von uns, sind wir da in Kontakt und da wollen wir zusammen was machen. Und die können das Operative richtig gut, die haben ein richtig gutes Netzwerk, auch in Straubing. Und das ist der Plan erstmal so und dann dieses Jahr vielleicht ein Fix und Flip Objekt zu machen. Schauen wir jetzt mal.
Also Eigenkapital generieren wahrscheinlich.
Genau. Deswegen auch das Rent-to-Rent-Konzept. Einfach um mehr Eigenkapital zu generieren. Und jetzt nächste Woche bin ich auf einer Zwangsversteigerung. Schauen wir das mal an. Also ich war schon mal, aber mit auch Leuten aus der Mastermind gehen wir dahin zusammen alle und schauen uns das einmal an. Und dann geht's auch mit dem Immobilienstammtisch. Und ja, dann.
Wenn ich euch noch eine Sache mitgeben darf, ich komme ein bisschen, aber das muss ich an der Stelle immer loswerden, weil ich habe das schon ein paar jüngeren Leuten als Tipp gegeben. Ich habe auch ein paar jüngere Leute begleitet. Ihr seid so gut, glaube ich, in dem, was ihr tut, und ihr gebt so viel Gas und ihr habt so viel Lust und Motivation und so viele Ideen. Dass nur eine Gefahr besteht, dass ihr euch verzettelt in ganz vielen Konzepten.
Absolut, ja.
Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viel die Podcast-Folge das hier ist, aber ich habe so viele 100 Leute und Investoren gesprochen und ganz große und ganz kleine und ganz alles Mögliche.
Ja.
Die meistens sehr erfolgreich sind, sind irgendwann relativ stark fokussiert und spezialisiert. Das kann sein ganz normaler Bestandsaufbau mit stinknormaler Vermietung, aber man hat einfach das Bankengame perfektioniert und kann skalieren. Oder das kann sein, man hat sich voll auf die Zielgruppe Monteure eingeschossen oder man hat sich voll auf die Zielgruppe Expats eingeschossen oder Vermietung an BGs oder was auch immer. Ne? Verliert nur den Fokus nicht. Ihr seid so gut unterwegs. Nicht, dass ihr irgendwann denkt, was ist das hier für ein Salat? Ich habe hier einen Monteur, ich habe hier einen Azubi, ich habe hier noch einen fixen Flip zu machen. Also, weil so ihr biegt, der Hockeystick kommt, kann ich euch nur sagen, er kommt. Ja. Wer so startet, das geht hinten raus fliegen. Ein paar Jahre Zeit, ihr wisst, welche Mechanismen wirken mit Inflation und so weiter. Das geht fliegen, garantiert. Was ist denn eure Vision?
Insgesamt so 300 Wohneinheiten.
Ja, da freut sich Lea schon. Sehr gut. Warum 300?
Das ist der Plan. Ja, wir haben uns mal so grob ausgerechnet, wie viel wir eigentlich im Monat mal haben wollen oder auch im Jahr mal haben wollen. Und sind dann so auf eigentlich mehr als 5.000 Euro braucht man nicht im Monat.
Ja.
Da sind wir dann eigentlich drauf gekommen. Dann haben wir, wenn uns das mal ausgerechnet, wie viel wir mit 300 wären, und das ist ja wesentlich mehr wie 5.000 im Monat. Und ich bin aber ein bisschen drauf gekommen, weil ich auch ein bisschen was zurückgeben möchte an auch Familie etc. Also ich mache das auch sehr viel einfach, um jetzt nicht reich zu werden, sondern auch um, also ich habe noch 4 Geschwister und meine Eltern. Und meine Eltern haben eigentlich das ganze Leben gearbeitet und haben eigentlich in der Rente jetzt nicht so viel und die haben echt brutal viel geschaffen, also kommen aus Tschechien und Holland und haben sich dann in Deutschland was Neues aufgebaut, hier 5 Kinder bekommen und noch eine Selbstständigkeit hier gemacht. Und das ist einfach Wahnsinn, was die geschaffen haben und haben aber jetzt eigentlich dafür fast gar nichts in der Rente. Und die sind zufrieden, so wie sie leben, aber die können eigentlich, also ich würde mir mehr für die wünschen und deswegen habe ich gesagt, ich gebe einfach ein bisschen Gas und kann dann vielleicht ein bisschen was zurückgeben.
Und ja, genau.
Ja. Das ist eigentlich unser Ziel allgemein.
Ja, auch einfach, das ist auch so, meine Eltern sind auch selbstständig und manchmal denke ich mir halt dann, wenn man so eine Rente anschaut oder so einen Rentenbescheid, und dann sieht, ja, wie viel man eigentlich als Selbstständiger so Rente kriegt, wo man halt auch sagt, ja, irgendwas nebenbei muss man halt schon irgendwie was machen. Und es ist schon, ich denke mal halt auch so, ich habe eine Kindheit gehabt, wo ich mir jetzt nicht sagen kann, nee, das war so auf dem untersten Level, es war jetzt auch nicht das Höchste, aber wenn ich wusste, wenn ich was möchte und es einen Sinn hat, dann hätte ich es auch, oder dann würde ich es auch von Mama und Papa bekommen und das ist halt so, wo ich mir halt denke, so, meine Kindheit war schön und dann gibt man halt auch gern was zurück.
Ey, ihr seid unfassbar inspirierend. Also ich habe selber die Erfahrung gemacht und bis 39. Ja. Mhm. Ich habe selber die Erfahrung gemacht, ich habe ein bisschen meine Mama unterstützt, sagen wir mal. Und ich habe immer gesagt, jetzt habe ich mir in den letzten Jahren auch ein paar Sachen gekauft und gegönnt, weil es finanziell gut aussieht und so. Ja. Weil immer das allertollste Geld, was ich je ausgegeben habe für irgendetwas, war diese Unterstützung. Das hat so, das hat sich so, so toll angefühlt, das tun zu können. Mhm. Aber Wahnsinn, mit Anfang 20 habe ich überlegt, wie ich mehr Geld von meinen Eltern bekommen kann, damit ich noch ein bisschen mehr Spaß im Leben habe. Also ihr seid echt ganz, ganz toll und ganz, ganz inspirierend. Vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch.
Ich
wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg auf der Reise und werde sie auf jeden Fall gerne mit begleiten. Wir hören uns bestimmt ganz bald wieder. Danke euch zwei.
Ja, danke.
Dankeschön. Ciao.
Ciao.